Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Ein Mann fliegt mit einem Mini-Flugzeug und einer Schar von Vögeln tausende Kilometer weit, um ihnen den Weg ins Winterquartier zu zeigen. Nee, ich berichte jetzt nicht vom letzten Kinofilm, den ich gesehen habe oder Roman, den ich verschlungen habe. Die Geschichte oder das Projekt, von dem wir euch heute erzählen, hat aber das Zeug dazu. Ich bin's, Tina Gentner, und freue mich sehr, heute mehr über die jungen Waldrappe zu erfahren, die zurzeit nach Andalusien in ihr Winterquartier fliegen, begleitet von einem menschlichen Piloten in einem Ultraleichtflugzeug. Ja, wir treten mit dieser Folge Mir san Tier mal wieder den Beweis an, dass ein Zoo eben so viel mehr ist als ein wunderbarer Erholungsort, wo man unbekannten Tierarten näher kommen kann. In der letzten Folge, vielleicht habt ihr die ja gehört, haben wir mit dem Hellerbrunner Kurator für Artenschutz gesprochen, Erik. Wir fanden es so spannend, dass wir uns gleich ein aktuelles Artenschutzprojekt vorgeknöpft haben und heute mal ganz genau draufschauen wollen. Der Waldrapp. Nachher spreche ich mit dem, ja vielleicht tollkühnen Piloten, der die Waldrappe im Moment auf dem Weg ins Winterquartier begleitet. Aber jetzt als allererstes habe ich den Kurator, den Ornithologen und Biologen Markus Unsöld von der Zoologischen Staatssammlung hier am Mikrofon, der uns jetzt erstmal so ein bisschen die Basics des Projekts aufzeigen kann. Wer fliegt da von wo nach wo und warum und was hat das eigentlich alles mit dem Tierpark Hellerbrunn zu tun? Erstmal hallo Markus am Mikrofon.
Ja, hallo Tina, ich bin bereits seit 2003 beim Waldrapp-Team dabei. Und kam eigentlich sogar durch den Münchner Tierpark auf den Waldrapp. Ich habe 1994 mit dem Studium in München angefangen, habe mir dann sofort eine Jahreskarte für den Tierpark gekauft und habe mich da sehr oft aufgehalten. Also ich war in die ersten 2 Jahre wahrscheinlich so 400 bis 500 Mal im Tierpark, meistens direkt nach dem Studium ab in den Tierpark. Und in der Voliere gab es da 2 handsame Waldrappen. Wenn man sich länger in der Voliere aufgehalten hat, dann ist einer Boschi, das Weibchen, ist zu einem gekommen, hat entweder eine Feder oder einen Ast gebracht, hat angefangen mit Balzer und von dann an war man mit dem Waldrapp befreundet. Und immer wenn man in den Tierpark gekommen ist, hat sie grüßt, kam an, hat oft wieder was gebracht. Und so bin ich praktisch auf den Waldrapp geprägt worden.
Kannst du uns erstmal so eine Art, nicht Personenbeschreibung, sagen wir eine Art Vogelbeschreibung geben für diejenigen, die jetzt sagen, oh, Waldrapp, schon mal gehört, aber was muss ich mir da noch mal drunter vorstellen?
Der Waldrapp ist eigentlich ein unverwechselbarer Vogel. Er ist schwarz mit einem metallischen Grün- und Rotschimmer. Er hat Strubbelmähne, also so eine Punkerfrisur, ein kahler roter Kopf mit einer schwarzen Zeichnung, mit einer individuellen Zeichnung. Also jeder Waldrapp sieht anders aus. Er hat ungefähr Hühnergröße und ja, ein langer gebogener Schnabel, der fällt auch sehr auf. Beim Waldrapp handelt es sich um eine Ibisart, die ursprünglich auch in Mitteleuropa heimisch war. Also bis vor 400 Jahren gab es den Vogel noch bei uns. Dann wurde er aber ausgerottet. Die Junge wurde nämlich aus den Nestern rausgenommen und man hat die dann noch ein bisschen aufgezogen und dann aufgegessen. Die galt als Delikatesse, wobei sie wahrscheinlich überhaupt nicht anders schmeckt als ein normaler Vogel, also Huhn. Aber es war eben was Besonderes, weil man hat die aus ihren Nestern, die in Felsen waren, rausholen müssen. Man hat sich da abseilen müssen. Das war sehr gefährlich und wahrscheinlich dadurch waren die was Besonderes.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, der Waldrapp war in Europa eigentlich ausgestorben. Jetzt reden wir heute aber über ein Waldrapp-Projekt, wo Waldrappe in den Süden fliegen.
Waldrappe gab es nur noch in Marokko und in der Türkei. Die in der Türkei sind mittlerweile auch ausgestorben. Man hat dann welche in Syrien wiederentdeckt. Und an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle hat man jetzt die Waldrappe Hand aufgezogen und hat gedacht, das funktioniert genau gleich wie mit Graugänse, die ja eigentlich auch Zugvögel sind. Und von einem Tag auf der andere war die handaufzogene Waldrappe 1997 an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle weg. Man hat erst gedacht, Uhu hat sie geholt und dann kamen immer mehr Sichtmeldungen rein. Und der weiteste Vogel ist 1000 Kilometer gezogen, aber Richtung Norden.
Also die haben sich sozusagen auf den Weg in ihr Winterquartier gemacht, aber sind nicht unbedingt in die richtige Richtung geflogen?
Genau, also es hat sich herausgestellt, dass Waldrappe immer noch einen Zugtrieb haben, aber dass die Zugrichtung nicht unbedingt genetisch bedingt ist. Die sind also einfach losgeflogen auf gut Glück und sind leider in die falsche Richtung geflogen. Und der Johannes kam dann auf die Idee, der hat nämlich Amy und die Wildgänse gesehen, ein ziemlich bekannter Film zu der Zeit, dass man denen auch den Weg mit dem Ultraleichtflugzeug beibringen könnte.
Johannes, der sozusagen, ich habe es vorher schon angekündigt, im Moment als Pilot mit dabei ist, die Waldrappe jetzt gerade im Moment in ihr Winterquartier zu begleiten und auch Projektleiter vom Waldrapp-Team.
Genau, ja. Hat 2002 zum ersten Mal probiert, ob es überhaupt funktioniert, dass die Vögel hinterherfliegen. Und es hat funktioniert. Und 2003 hat man dann die erste Migration probiert nach Italien in Toskana.
Und da der Waldrapp sozusagen niemanden mehr hier hatte, weil diese handaufgezogenen Vögel jetzt eben nicht bei Papa und Mama mit im Nest saßen, wussten die nicht, wohin. Es gab niemanden, von dem sie es sich damals hätten abgucken können.
Ja, Waldrappe folgt normalerweise zugerfahrene Artgenosse. Das sind im Normalfall nicht mal die Eltern, aber es funktioniert eben auch, wenn man die Vögel von Hand aufzieht, sie ans Folge von so einem Fluggerät trainiert, weil da eben die Zieleltern, die Bezugspersonen drin sitzen. Und so kann man die eben über mehrere Etappen ins Wintergebiet führen.
Warum ist es denn wichtig oder euch wichtig, dass ein Zugvogel auch zieht? Du hast vorher gesagt, in Marokko gibt es noch Waldrappe, die nicht mehr ziehen, die bleiben dort. Warum ist es denn, wenn sie hier klarkommen würden, warum ist es wichtig, dass ein Zugvogel zieht?
Ja, sie können sich an manche Plätze das ganze Jahr über niederlassen, aber mit der Brut ist es meistens nichts. Also die Waldrappe in Marokko zum Beispiel, die bringt wesentlich weniger Jungvögel, weil der Lebensraum nicht ideal ist. Waldrappe braucht viel Nahrung und die findet sie bei uns halt viel besser auf deine Wiese. Also in Burghausen, Kuchel und Überlinge haben die 3 Flüge Jungvögel pro Nest, während es in Marokko maximal 1,4 sind.
Und es aber im Winter eben zu wenig Futter gibt und zu kalt ist, trotz Klimawandel und allem, dass sie hier bleiben könnten im Winter.
Genau, also im Augenblick ist es im Winter einfach so, dass die Waldrappe verhungern würde, weil sie eben mit dem Schnabel nicht durch die geschlossene Erdschicht durchkommen würde. Die würde kein Futter finden und das wäre eben nichts.
Jetzt gab es ja vor kurzem einen Wechsel, wohin ihr fliegt. Es war, glaube ich, lange Zeit Italien, Toskana. Jetzt fliegt ihr Richtung Spanien. Was war da der Grund, das Ziel zu ändern? Sind jetzt schon genug Waldrappe in Italien und sagt, wir müssen ausweichen? Oder was ist da der Hintergrund?
Nein, also es gibt jedes Jahr mehr Probleme mit der Alpe durch den Klimawandel. Die Waldrappe bleibt einfach viel länger im Sommergebiet und fliegt viel zu spät los. Und die haben dann in der Alpe keine Thermik mehr. Also Höhe macht ein Waldrapp durch Nutzung von Thermik. Die gehen in einen Thermikschlauch und segeln dann hoch ohne Flügelschlag und erreichen so mehrere hundert Meter und kommen so eben in eine Region ohne Energie aufzuwenden, wo sie über die Alpe drüber fliegen können. Und wenn die jetzt eben keine Thermik haben, wenn die zu spät losfliegen, dann kommen die nicht über die Alpe. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, wir brauchen ein anderes Wintergebiet. Eins ohne Barriere und das ist eben Andalusien.
Ja, und wir lassen uns jetzt dann gleich mal ganz genau erklären, wie das denn überhaupt abläuft. Wie fliegt man mit Vögeln? Und dafür bin ich jetzt gleich digital verabredet, nämlich mit Johannes Fritz, von dem wir schon so viel gesprochen haben, der im Moment unterwegs ist mit einer Gruppe von Waldrappvögeln Richtung Andalusien. Und ich bin gespannt, wo ich ihn jetzt gleich erwische.
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung und du hast Lust auf einen Job im sinnstiftenden Umfeld von Artenschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung? Hellabrunn bietet des Öfteren spannende Stellen an für ausgebildete Tierpfleger, Wissenschaftler, Handwerker, Mitarbeiter in der Verwaltung sowie Minijobs in den Kassen und beim Besucherservice. Auch deine Berufsausbildung in der Tierpflege oder Gärtnerei kannst du im Tierpark Hellabrunn machen. Schau mal vorbei auf www.hellerbrunn.de/karriere. Es könnte sich lohnen.
So, mir ist jetzt digital zugeschaltet Johannes Fritz. Seit Mitte August ist er unterwegs. Johannes, wo bist du gerade?
Oh, wir sind gerade jetzt vor kurzem angekommen auf einem kleinen Flugplatz im Ebro-Delta, also zwischen Barcelona und Valencia in Spanien.
Und du bist unterwegs mit 36 Jungvögeln und du bist mit einem Ultraleichtflugzeug unterwegs. Kannst du uns das erstmal ein bisschen schildern? Wie sieht das Ding aus?
Im Prinzip kann man sich vorstellen, ein dreirädriges Go-Kart mit Motor, zwei Personen sitzen drinnen, also vorne ein Rad, hinten zwei größere Räder, gefedert und hinten ist ein starker Motor drauf und ein entsprechender Vierblattpropeller. Also mit dem kann man sehr gut am Boden fahren. Aber ich für meine Zwecke hänge natürlich einen Paraschirm dran, der hängt im Wesentlichen an zwei Karabinern. Und ich kann das Fluggerät dann steuern wie einen Paraschirm. Also ich habe zwei Zugleinen in der Hand, rechts, links, und kann steuern wie einen Paraschirm. Und dieser große Paraschirm erlaubt mir, eben in einer Geschwindigkeit von 40 bis 50 km/h zu fliegen. Und das passt genau zur Fluggeschwindigkeit dieser Waldrappe.
Jetzt musst du uns natürlich noch mal ein Bild geben. Wie funktioniert das denn? Vielleicht kannst du es mal erzählen, wie lief denn euer Tag heute ab?
Ein Flug geht in der Regel über eine Strecke von 100 bis 200 Kilometer. Wir sind aber auch schon über 300 geflogen. Also das sind dann einige Stunden bei 40, 45 km/h Fluggeschwindigkeit. Wir halten uns in der Regel auf kleinen Flugplätzen auf. Das ist nicht nur die Co-Pilotin und ich. Wir sind ein Team von etwa 15 Personen. Also das ist eigentlich ein großer logistischer Aufwand. Es braucht ein großes Team für die verschiedenen Aufgabenbereiche. Der größte Teil davon passiert am Boden. In der Luft sind tatsächlich nur die Ziehmutter, ich und die 36 Waldrappe. Wir bauen am Flugplatz ein Camp auf. Also ich schaue jetzt gerade hinaus beim Auto von mir. Da steht eine ganze Reihe von Autos da, da stehen Pagodenzelte da, da stehen persönliche Zelte da, wo die Leute drinnen schlafen. Ein größerer Transporter mit dem ganzen Equipment. Das Futter der Waldrappe ist in zwei Tiefkühlgeräten im Transporter drinnen. Also ist ein großes Camp und insbesondere das weiter vorne, abseits vom Camp, sehe da die Voliere, also in dem sitzen die Waldrappe drinnen, das kennen sie, seit sie Flügge geworden sind, das ist ihnen vertraut. Und bei den Waldrappen eigentlich immer, vom Morgen bis zum Abend, sitzen auch die beiden Ziehmütter, das sind zwei immer, die Helena und die Barbara. Die haben die Waldrappe aufgezogen, die Waldrappe sind auf sie geprägt. Und wenn dann ein Flugtag ist, dann geht's recht früh auf, also um 5:30 sowas stehen wir auf, 6:30 ist ein Briefing, etwa 7:30, 8 ist dann der Start. Und das bedeutet, ich richte das Fluggerät auf der Piste auf, lasse den Motor warm laufen, gibt der Ziehmutter im Gehege ein Zeichen und sie öffnet dann die Tore dieses Geheges. Die Vögel fliegen heraus, die Ziehmutter läuft zu mir, steigt ein, wir starten und in der Regel fliegen dann die Vögel uns direkt nach. Die sind ja den ganzen Sommer darauf trainiert worden. Und seit Anfang April jetzt sind diese beiden Ziehmütter wirklich 7 Tage die Woche vom Morgen bis zum Abend mit den Waldrappen, bei den Waldrappen, pflegen sie, betreuen sie, kommunizieren mit ihnen, kuscheln mit ihnen.
Kurze Zwischenfrage, wie kommuniziere ich denn mit einem Waldrappküken? Da ist ja doch ein bisschen ein Unterschied zwischen einer Waldrappmutter und einer menschlichen Ziehmutter.
Ja, also Kommunikation läuft insbesondere nonverbal ab. Es gibt schon eine ganze Reihe von Lauten, aber ganz am prägnantesten ist der Grußlaut, dieses Grupp, 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 Grupp. Und mit dem Schnabel auf- und abbewegung ist da mit dabei. Es baut sich eine Vertrauensbeziehung auf zwischen den Zieheltern und den Vögeln. Die letzten Tage war es so, dass die Waldrappe uns aus irgendeinem unerfindlichen Grund die Gefolgschaft verweigert haben. Die sind einfach nicht mitgeflogen, als wie wenn sie nie mitgeflogen wären. Und das sind sehr belastende Momente für die Ziehmütter.
Jetzt springen wir doch mal nochmal zurück. Du hast gesagt, also dann gibt es morgens sozusagen das Signal, die Voliere wird geöffnet, die eine Ziehmutter kommt zu dir ins Flugzeug und dann geht's los. Die fliegen dann hinter dir in Reih und Glied, die fliegen um dich herum. Wie muss man sich das vorstellen?
Zeitweise fliegen die Vögel in ganz gesonderter Keilformation, aber immer wieder, und dieses Jahr ganz bevorzugt eigentlich, sitzt quasi das Fluggerät ganz vorne an der Spitze und beidseitig gehen Flanken hinaus. Die fliegen ja so seitlich versetzt. Nach hinten gehen die Flanken hinaus. Und bei 36 Vögeln ist das auch für uns selber fast unglaublicher, sehr erhebender Anblick. Auch sehr schön von unten zu beobachten. Also die Leute nehmen das wahr, wenn wir da in 150, 200 Meter drüber fliegen und also verfolgen das auch mit Begeisterung. Und wenn dann die Thermik einsetzt am späteren Vormittag, dann hören sie gleich auf mit diesem Formationsflug, fliegen in die Thermik und kreisen ohne Flügelschlag in der Thermik teils über hunderte Meter in die Höhe, bevor sie dann sich aus der Thermik herauslösen und im Gleitflug wieder dem Fluggerät folgen. Das ist für die Vögel der beliebteste und bei Weitem günstigste Methode zu fliegen. Für uns ist es sehr anspruchsvoll als Piloten und es bremst uns ungemein, weil wir müssen immer wieder warten, weil die Vögel kurbeln und sich in die Höhe schrauben, bevor es dann endlich wieder weitergeht. Es ist sehr anspruchsvoll und anstrengend für beide von uns. Es erfordert eine permanente Konzentration, mit den Vögeln zu fliegen, weil sie eben, gerade wie dieses Jahr jetzt auch der Fall, sehr nahe am Fluggerät fliegen. Die Ziehmutter hat immer die Vögel im Blick und gibt mir Informationen, wo die Vögel sind. Und ich muss beständig das Fluggerät manövrieren, um eben Kollisionen zu vermeiden. Auch meinen Flugstil an den der Vögel anzupassen. Entspannung ist erst dann, wenn die Vögel dann nach der Landung in die Voliere kommen und das Erste dann in der Voliere ist, dass sie gefüttert werden von den Ziehmüttern. Also zuerst werden die Vögel versorgt und dann können sich auch die Ziehmütter entspannen.
Und der Pilot auch.
Ja, ja.
Jetzt sind wir ja ein Zoo-Podcast und vielleicht fragen sich jetzt auch gerade einige Mirsan-Tierhörer und Hörerinnen, das ist ja eine unglaubliche Geschichte, aber was hat das denn jetzt alles überhaupt mit Hellabrunn oder mit einem Zoo zu tun? Vielleicht kannst du uns da auch weiterhelfen, Johannes. Was gibt's denn da jetzt für eine Zusammenarbeit mit Zoos und Tierparks, was euer Waldrapp-Projekt angeht?
Wir haben seit den Anfängen, also seit 2001, eine sehr enge Zusammenarbeit mit der ganzen Reihe von Zoos, einschließlich Hellabrunn. Und eine ganz offensichtliche Funktion von Zoos ist, dass der Waldrapp ja ausgestorben ist in Europa. Und die einzige Möglichkeit, ihn wieder anzusiedeln, sind die Waldrappe, die es in Zoohaltungen gibt. Ohne diese Jungvögel, also ohne diese Brutkolonien und ohne die Nachkommen, könnten wir keine Grundlagenforschung machen und auch keine konkrete Wiederansiedlung. Also das ist der offensichtlichste Impact, den Zoos haben, der höchst essentiell ist. Aber abgesehen davon bieten uns Zoos sehr viel logistische Hilfe, Erfahrung bei der Fütterung und Betreuung von Waldrappen. Sie unterstützen uns bei der Öffentlichkeitsarbeit und unterstützen uns nicht zuletzt auch finanziell. Also es ist ein Projekt, das sehr stark von Zoos immer getragen war und eigentlich immer noch mehr getragen wird.
Ich stelle mir das ja unglaublich vor. Ich habe es am Anfang gesagt, es klingt eigentlich ein bisschen wie ein Roman oder ein Kinofilm. Da fliegt jemand mit einem Fluggefährt und leitet Vögel. Gibt es auch so Momente, wo man da sitzt und fliegt und denkt, unglaublich, was ich da gerade mache? Oder bist du da so in der Konzentration, dass du sagst, nee, also für sowas habe ich da gar keine Zeit?
Ich fliege jetzt seit etwa 20 Jahren mit Waldrappen. Also das ist die 17. Migration, also das 17. Jahr, in dem ich das mache.
Du warst schon mehr mit Waldrappen auf Reisen als mit Menschen, höre ich das raus?
Ja, schon fast eigentlich jeder Sommer. Meine Kinder sind so aufgewachsen.
Der Papa fliegt wieder mit den Vögeln in Urlaub. Wir müssen zu Hause bleiben.
Sie waren mit dabei immer und das war eigentlich so, der Sommer war immer Migration. Angefangen haben wir mit 6, 7 Vögeln, jetzt sind 36 und das wirkt auch auf mich manchmal geradezu surreal, wenn ich in der Luft bin und diese Unmenge an Vögeln bei mir ist, eben auch so in diesen Ketten, diesen langen Ketten uns folgen. Manchmal kommt ein Vogel her, fliegt parallel, ganz nahe, so dass die Ziehmutter ihn berühren kann. Dann macht er dieses Grußverhalten mit dem Kopf, so trillert, die Ziehmutter grüßt zurück. Und dann dreht er wieder ab und reiht sich wieder in die Formation ein. Und das sind so Momente, wo man sich denkt, unglaublich, was möglich ist, was man als Mensch machen kann, im Positiven auch. Also es ist das erste Mal überhaupt, dass der Zugvogelart wieder angesiedelt wird, weil es bisher keine Methode gegeben hat, das zu tun. Also wir sind die Ersten, die das machen beim Waldrapp. Und ich bin sehr optimistisch, dass diese Methode auch Anwendung finden wird bei eigentlich vielen anderen Vogelarten, bei denen das möglich ist. Gänse, Kraniche, Störche, also Großvögel, die sozial leben und migrieren. Bei all denen ist prinzipiell diese Methode anwendbar und immer mehr von diesen Vogelarten sind eben rote Liste-Arten, die Arten, die Hilfe brauchen. Und wenn wir die geben können mit Hilfe dieser Methode, ist das für uns umso motivierender.
Jetzt sag uns doch nochmal, ihr kommt jetzt dann irgendwann in Andalusien an, hoffentlich mit der ganzen Truppe. Entscheidet ihr dann auch vor Ort, was euer endgültiges Ziel ist? Oder sind es dann die Vögel, die sagen, Mensch, hier ist jetzt unser Winterquartier, hier passt es uns gut? Oder wie endet eure Reise dort?
In Andalusien gibt es seit 20 Jahren ein Partnerprojekt. Die haben dort eine dort sesshafte, also ganzjährig vor Ort bleibende Kolonie gegründet. Und wir dürfen unsere Waldrappe mitten in den Lebensraum dieser andalusischen Waldrappe bringen. Und unsere Kollegen von diesem Projekt, Proyecto Eremita, die schauen auf unsere Vögel, die machen das Monitoring, die machen das Management vor Ort, was es halt so braucht. Die haben auch Infrastruktur, Gehege, also alles, was in einem Wintergebiet notwendig ist, einschließlich der erforderlichen Erfahrungen, sind verfügbar und können wir im Rahmen einer sehr positiven Kooperation nützen.
Jetzt hast du es aber gesagt, eure Population Zugvögel, das heißt, die kommen ja dann irgendwann zurück. Die haben also diesen Weg oder diesen Flug jetzt einmal gemacht mit euch und jetzt kennen die den Weg. Die kommen dann selbstständig irgendwann im Frühjahr zurück.
Ist vielleicht kaum vorstellbar, aber die ganz normale Modalität bei Zugvögeln. Ich meine, es ist eigentlich noch schwerer vorstellbar, ist bei kleineren Zugvogelarten, Singvögel, viele, die wissen die Zugroute quasi schon, wenn sie geschlüpft sind, und zwar über viele tausend Kilometer. Ja, die brauchen gar niemanden, der es ins Wintergebiet führt. Eben solche sozial lebende Vogelarten wie der Waldrapp, die müssen einmal einem Artgenossen nachfliegen, eben vom Brutgebiet ins Wintergebiet, dann kennen sie die Zugroute. Und zwar zeitlebens, also die werden geschlechtsreif nach dem dritten Jahr. Und bleiben den Zeitraum zum Teil im Wintergebiet, manche fliegen schon früher auf. Also es ist zum Teil Jahre, bis die diese Route wieder befliegen und noch dazu in die umgekehrte Richtung, aber finden problemlos punktgenau auf den Ort hin, an dem sie aufgewachsen sind. Und zwar, was auch noch faszinierend ist, oft oder fast in der Regel auf einer ganz anderen Route, als wir die, wie sie geführt haben. Die machen keine Landkartennavigation, dass sie sich jetzt merken, da muss ich um diesen Berg herumfliegen und da fliege der Küste nach oder so.
So haben wir das mit dem Johannes gemacht, so machen wir es jetzt nur andersrum. So ist es nicht.
Sie sind viel flexibler.
Aber wenn es gut läuft, wird es ja vielleicht hoffentlich irgendwann so sein, dass ihr die Waldrappe gar nicht mehr begleiten müsst, sondern dass sich die Populationen aufbauen und dann ohne menschliche Hilfe ziehen von Nord nach Süd, dann wäre sozusagen das Projekt beendet und du glücklich und Stempel drauf, erfolgreich, gut ist gelaufen, oder?
Richtig, richtig. Wäre da nicht der Klimawandel, dann hätten wir dieses Ziel unmittelbar vor Augen, würde ich sagen, und könnten das terminisieren mit 2027, 2028. Aber es ist für mich schon auch der große Rahmen sehr wichtig. Einerseits, was ich schon gesagt habe, dass wir Methoden entwickeln, die wir auch veröffentlichen und versuchen so zu optimieren, dass sie auch für andere Vogelarten anwendbar sind. Und das andere ist, dass inzwischen wohl das Waldrapp-Projekt eines der Zeigerarten ist, die darlegt, wie eng inzwischen die Bedrohung der Biodiversität und der Klimawandel in Zusammenhang steht und wie groß die Herausforderungen da für unsere gesamte Gesellschaft sind, aber insbesondere halt auch für die, die im Natur- und Artenschutz arbeiten. Aber wenn man dann so auf die einzelnen Projekte schaut, unseres und viele, viele andere, dann zeigt sich dann doch, wie viel möglich ist, wenn man nur motiviert ist und aktiv ist und kreativ auch ist. Und dazu gehört natürlich auch, dass es zugelassen wird, dass man solche innovativen Ansätze umsetzt. Und da spielen aus meiner Sicht Zoos schon eine sehr große Rolle dabei, auch aktiv innovative Projekte im Natur- und Artenschutz, also insbesondere auch im Artenschutz, zu ermöglichen. Es wird nicht gehen, ohne dass wir neue Ansätze entwickeln und ausprobieren, damit wir nur halbwegs mit diesen großen Herausforderungen zurechtkommen, die unsere Zeit an uns stellt.
Und ich glaube, für uns gerade beim Podcast ist natürlich eine große Freude, mit Neugier diese neuen Ansätze auch vorzustellen, wie jetzt eben euch auch mit dem Waldrapp. Und gibt es noch einen aktuellen Wunsch für deinen Flug? Können wir euch für irgendwas noch die Daumen drücken?
Also wir haben jetzt Probleme gehabt mit der Motivation der Vögel. Warum das war, wissen wir nicht genau.
Können wir da irgendwas machen?
Ja, positive Gedanken schicken und Daumen halten.
Ja, dann machen wir das auf jeden Fall. Wir schicken ein bisschen Energie und Motivation für die Vögel, dass die Flügel hochkriegen und Lust haben, auch zu reisen mit euch. Und Johannes, ja, vielen, vielen Dank, dass du uns trotz einem konzentrierten Tag an den Steuerleinen noch Zeit für uns hattest vom Podcast. Vielen, vielen Dank, dass wir dich befragen durften und guten Flug, gute Motivation und viel Energie, auf dass ihr alle gesund gemeinsam ankommt in Andalusien.
Vielen Dank.
Schon gewusst? Über den Online-Shop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellerbrunn.de/tickets. Probiert's aus!
So, ich melde mich nochmal mit Markus Unsöld hier aus der Zoologischen Staatssammlung. Er ist Ornithologe und Kollege von Johannes Fritz. Markus, kannst du denn jetzt den Johannes und die Waldrappe von hier aus auch irgendwie beobachten oder rufst du regelmäßig an, um mitzukriegen, wie es gerade so läuft?
Ja, ich telefoniere öfters mit dem Johannes, aber jeder kann das Ganze verfolgen. Alle Vögel und das Fluggerät haben einen Sender drauf und man kann das live verfolgen. Das ist sehr spannend. Man sieht dann schon als Laie eigentlich, oh, heute funktioniert es super, heute fliegen sie geradlinig hinterher. Manchmal machen sie dieses Jahr aber auch ziemliche Zicke und kreisen nur am Platz rum, folgen mal kurz und drehen dann wieder um. Das ist sehr spannend, das zu beobachten. Natürlich sehr nervig für das Team vor Ort.
Also wir haben ja schon vorher gesagt, wir drücken die Daumen und schicken viel Energie, dass das gut klappt. Aber wenn man es dann vielleicht noch mitbeobachten kann, noch eine größere Motivation. Ich würde sagen, wir packen diesen Link auch in die Shownotes zu der Folge, damit ihr den schnell findet. Also eigentlich können wir sagen, wir haben ja die letzte Folge schon Mutmachergeschichten aus Hellerbrunn genannt. Irgendwie finde ich, ist es heute eigentlich auch wieder eine Mutmachergeschichte. Aber man braucht, glaube ich, extrem viel Puste, Geduld, man braucht so Leute wie dich und den Johannes, man braucht natürlich auch Geldgeber, damit so ein Projekt auch über Jahre, Jahrzehnte Bestand haben kann, damit es überhaupt funktioniert, oder?
Ja, genau so ist Tina. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir, dass wir euch über die Schulter gucken durften, dass ich mit Johannes sprechen durfte, dich hier treffen durfte. Und das war's schon wieder mit Mir Santier für diesmal. Artenschutz mit dem Ultraleichtflugzeug sozusagen. Letztes Jahr haben wir übrigens die Auswilderung von jungen Steinböcken begleitet ins Tiroler Stubaital. Wenn euch das interessiert, dann hört doch mal rein in die Folge 90. Und die nächste Folge, die gibt's dann wie immer in 2 Wochen. Viel Spaß beim Entdecken. Bis dahin, ich bin Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.